HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ich begrüße alle zum HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist Christian Hesse. Sitzt mir gegenüber und ist heute Morgen live ins Studio gekommen. Das freut mich sehr. Guten Morgen.
Ja, hallo Frau Schäfer, guten Morgen.
Wenn man den Namen Christian Hesse hört, dann muss man schon sehr matheaffin sein, damit wahrscheinlich drei Synapsen sich im Hirn zusammenschalten und sagen, das ist doch der Mann, der so tolle Schachbücher schreibt und uns Mathe näher bringen will. Denn in Hessen hat ja vor einer Woche die Schule begonnen. Ich kann mir vorstellen, es gibt schon den einen oder anderen Schüler, der so ein bisschen stöhnt und sagt, oh, das M-Wort Mathe, bitte nicht Bärbel an diesem Sonntagmorgen. Aber warum ist Mathe in Ihren Augen cool?
Na gut, zunächst mal muss man sagen, Sie haben schon recht. Also Mathe ist natürlich für viele ein Frustfach. Aber nicht nur. Es gibt sogar 20% der Schüler, die sagen, Mathematik ist mein Lieblingsfach.
Können wir die Zahl heute Morgen vielleicht steigern?
Also ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun.
Warum ist denn Mathe immer mit so viel Frust behaftet? Als wir in der Redaktion diese Sendung geplant haben, haben alle, egal ob Moni oder Simone, immer alle gesagt, oh Mathe, bitte nicht, ich war so schlecht. Es gibt so eine Art Zahlenphobie, habe ich das Gefühl.
Ja, die gibt es, aber nicht überall. Zum Beispiel bei Grundschülern ist es typischerweise so, die mögen Mathematik. Wenn man die fragt, was macht ihr gerne, dann sagen die Mathematik. Und wenn man sie dann fragt, warum, sagen sie, ja, alles geht so schön auf und passt so schön zusammen. Und eins und eins ist wirklich immer gleich zwei. Na, da kann man sich dran festhalten.
Außer bei Pippi Langstrumpf, aber okay, das lassen wir mal weg.
Ja. Und wenn es dann aber auf eine weiterführende Schule geht, dann werden die Sachen komplizierter, abstrakter, lebensferner. Und auch einfach ganz kompliziert. Und das ist dann zu schwer für viele Leute.
Aber ne? Da gibt es dann ja offensichtlich einen Bruch, ja? Ja. In der Mathe-Biografie vieler Schüler. Liegt das an den Schülern, dass wir die Brücke alle nicht geschafft haben, Mathe im Alltag anzuwenden? Oder liegt es an den Lehrern, uns das vielleicht zu vermitteln?
Es liegt vielleicht an beiden gar nicht mal so viel, sondern es liegt an den Lehrinhalten, so wie Mathematik derzeit in der Schule unterrichtet werden muss, laut der Lehrpläne. Und meine These ist ohnehin, dass die Lehrpläne völlig reformiert werden müssen. Das ist viel lebensnäher, alltagsorientierter und möglicherweise sogar modularisierter unterrichtet werden muss. Dass im Mathematikunterricht nicht nur Mathematik unterrichtet wird.
Was zum Beispiel?
Sondern insbesondere auch die Anwendungen. Nicht? Das ist also, wenn man zum Beispiel über Vektoren spricht im Mathematikunterricht, könnte man natürlich zunächst
mal. Nur nochmal für Laien, ich weiß natürlich, was Vektoren sind, aber falls es jemand nicht weiß, was sind Vektoren?
Ja, das sind so kleine Pfeile, die man so in bestimmte Richtungen zeigen und mit denen man auch rechnen kann. Die kann man zum Beispiel addieren und so. Und zum Beispiel Ameisen addieren Vektoren. Ameisen haben ganz kleine Gehirne, aber es gibt so eine bestimmte Ameisenart, die kann, wenn sie zum Beispiel aus dem Nest rausläuft und dann so ganz zickzackmäßig hin und her auf Beutesuche ist, manchmal 100 Meter vom Nest entfernt, und die Beute gefunden hat, dann läuft sie nicht diesen ganzen Zickzackweg zurück, sondern kann auf geradem Wege den kürzesten Weg
mit der Beute.
Ja, mit der Beute. Und der Grund ist, weil die immer, wenn sie so eine Richtungsänderung gemacht haben, diesen Vektor, der dazu gehört, im Ameisenhirn addiert haben und dann an der Beute angekommen, machen sie den umgekehrten Vektor und laufen dann zurück. Und sowas könnte man im Mathematikunterricht auch einbauen. Nicht? Also immer nicht nur über abstrakte Vektoren reden und wie, was.
Aber warum ist das so schwer für Mathe zu begeistern? Weil es gibt ja diese Beispiele, zum Beispiel die Ameise, die mit der Beute auf der Vektorenstrecke läuft.
Es gibt diese Beispiele, aber die haben sich reine Mathematiker auch tatsächlich erst in vielen Jahren in Zusammenarbeit mit Biologen und so weiter erarbeitet. Aber die haben noch nicht in dem Sinne den Eingang in den Schulunterricht gefunden. Im Schulunterricht ist es so, okay, da wird gesagt, das ist ein Vektor. So addiert man Vektoren, so multipliziert man den Vektor. Dann macht man noch ein Beispiel und am Ende heißt es, ihr seht später, wofür man das braucht. Und dann kommen quadratische Gleichungen. Was sind quadratische Gleichungen? Wie löst man die? Hier ein Beispiel. Am Ende der Satz, ihr seht später, wofür man die braucht.
Das also ist man muss immer durchhalten, noch eine Hürde, genau. Um es dann später mal zu erleben. Aber viele von uns erleben es ja gar nicht später. Genau. Sind denn die Eltern auch ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Schwierigkeit oder ein Problem, weil wir, viele von uns, ja selber stöhnen, wenn wir den Kindern eigentlich Lust machen sollten, vielleicht auf Mathe. Also dann kommen ja eigene traumatische Erfahrungen dann wieder hoch, wenn sie denn dann so
schlimm
waren.
Ich glaube, das ist auch richtig, weil die Eltern teilweise ihre Angst, die sie gegenüber der Mathematik haben, natürlich dann, dass sich die auswirkt und dass die ausstrahlt auf ihre Kinder. Und dass dann vor einer Mathearbeit irgendwie die ganze Familie im Ausnahmezustand ist. Ne? Weil ja, die Kinder verstehen es nicht, die Eltern verstehen es auch nicht so, dass sie ihren Kindern helfen können und so weiter. Und das setzt sich dann von Generation zu Generation vor.
Ich weiß, lieber Herr Hesse, dass Sie seit Jahren in einer Initiative sind, die einfach versucht, die MINT-Fächer ganz klar zu stärken. Also besonders Schülerinnen natürlich zu stärken in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, zu begeistern für die MINT-Fächer Schüler und Schülerinnen. Sie selbst sind eingeschult worden in einem kleinen Ort, 1500 Einwohner, glaube ich, im Sauerland. Mhm. Was hat Ihr Grundschullehrer denn richtig gemacht, dass Sie ein Mathe-Professor geworden sind, der damit um die Welt reist?
Also ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Schulzeit, auch an meine Lehrer, fast alle Lehrer. Und die haben mir auch die Lust beigebracht, Dinge selber auszuknobeln und den Spaß, den solche Sachen machen können. Ich habe also schon als kleiner Junge immer gerne Sachen ausgeknobelt, wobei meine Schulzeit relativ unspektakulär war. Also ich habe zum Beispiel nie eine Klasse übersprungen oder so, oder war nie irgendwie so ein Wunderkind, wie es ja auch welche.
Das gibt Hoffnung, das gibt ja Hoffnung.
Ein ganz normaler Schüler, der einfach Spaß an den Sachen hatte und was die Mathematik betrifft, gerne Probleme gelöst hat. Und das ist, glaube ich, das A und O, weil Mathematiker sind immer von Problemen umgeben. Ne? Also bei Chemikern ist es anders. Chemiker haben Lösungen.
Ne? Das stimmt. Jetzt haben Sie uns ein Buch mitgebracht, das heißt Leben hoch 2. Und darin versuchen Sie uns nahezubringen, dass die Mathematik unseren Alltag ein bisschen besser gestalten kann. Zum Beispiel unsere Ehen verbessern kann, dass wir länger leben und vielleicht sogar glücklich werden. Ganz schön viel haben Sie sich da vorgenommen. Ob wir das heute alles einlösen, das klären wir gleich mit Ihnen. Wir haben einiges zu besprechen. Christian Hesse ist Autor, Matheprofessor und unser Gast heute. Guten Morgen, hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast Christian Hesse ist heute das erste Mal im Radio und ich finde, das machen Sie richtig gut. Wie fühlen Sie sich?
Also noch fühle ich mich gut.
Ist schlimm?
Nein, besser als ich dachte.
Besser als Sie dachten. Ja, Sie brauchen gar nicht so zurückhaltend sein. Alles ist gut, es passiert hier nichts. Wir reden über Ihr neues Buch, Leben hoch 2. Und wir müssen unbedingt darüber sprechen heute im HR3 Sonntagstalk, über eine simple Gleichung, nenne ich das jetzt mal. Denn Sie haben sich als Mathematiker auf die Themen des Alltags ein bisschen den Blick gerichtet. Auf Lotto spielen, auf die Ehe, auf Dinge, die uns alle immer so begleitet. Krebstest kommt vielleicht nachher auch noch dran. Das Ganze in 31 Kapiteln in diesem neuen Buch. Und Sie sagen eben, die Mathematik kann sogar die Ehe verbessern. Was hat ehrlich gesagt, lieber Christian Hesse, Sie sind Matheprofessor, Mathe mit Ehe zu tun?
Also die These des Buches ist zunächst mal, dass man mit Mathematik über alles nachdenken kann. Ne? Unter anderem auch über Ehen. Und es geht in diesem Kapitel des Buches um eine Studie, die vor 40 Jahren begann zwischen einem Psychologen und einem Mathematiker. Und die wollten einfach das Geheimnis funktionierender Ehen aufdecken.
Wie sind die das angegangen?
Also die Frage, was unterscheidet Ehen, die 30, 40 Jahre halten, von denen, die schon vor dem verfixten 7. Jahr sich auflösen? Ne? Und die haben dann begonnen, in den 70er Jahren so ein paar hundert frisch Vermählte einen Beziehungsstresstest auszusetzen. Also der sah folgendermaßen aus, man hat die zum Gespräch gebeten, alles aufgezeichnet und die sollten dann über Themen sprechen, die beiden Verheirateten, die unter Partnern manchmal ein bisschen kontrovers oder heikel sein können, wie zum Beispiel
Wohnung einrichten.
Wofür soll man das Geld ausgeben? Na, vielleicht Frau möchte unbedingt Ferrari kaufen, Mann möchte neue Küche oder so. Oder umgekehrt.
Urlaubsziele,
ne? Kinderwunsch und solche Sachen. Naja, und dann wurden die auch verkabelt, Blutdruck und so weiter wurde gemessen. Unterm Sitz war so ein Zappelmeter, wenn jemand immer hin und her zappelte bei bestimmten Themen oder Abwehrhaltung einnahm. Und jede Bemerkung wurde auf einer Skala von +5 bis -5 bepunktet. +5 war liebevolle Zuwendung, -5 war Verachtung.
Ne? Okay.
Und auch mit diesen ganzen physiologischen Daten kamen dann pro halbstündiges Gespräch etwa 1000 Datenpunkte zusammen. Ne? Außerdem blieben die Forscher mit den Paaren in Kontakt, also jedes Jahr mal kurz angerufen, na, seid ihr noch zusammen? Dann Häkchen gemacht, wieder ein Jahr später noch zusammen und so weiter. Ne? Und dann bei den Langzeitehen hat man dann versucht, Beziehungen festzustellen zwischen zu dem ursprünglichen Gespräch. Ne? Und es zeigte sich die 5:1 Formel. Wenn Aha. das Positive, diese positiven Daten, die positiven Elemente in der Interaktion, die negativen um das Fünffache übertrafen, dann hatte die Ehe eine Chance, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit dauerhaft zu sein und stabil zu sein. Ne? Also dieses.
Also das heißt aufbauend, motivierend, lobend, ja, genau, zugewandt sein zum Partner.
Die positive Interaktion. Mhm. Und wenn es nur so 1:1 war, ne? Also man hat irgendwie einmal was gemacht, was nicht so optimal war, vielleicht die neue Frisur kritisiert oder so, der Ehefrau. Ne? Oder Frau hat sich beklagt, dass der Mann zu oft da, weiß nicht, mit seiner Elektro-Eisenbahn spielt, ne? Wenig Zeit für die Familie hat, mhm. irgend sowas. Da müssen im Schnitt 5 positive Interaktionen wiederkommen. Das schlichte 1:1 reicht einfach nicht aus.
Okay, ne? Also einmal irgendwie zu lange gefeiert mit den Kumpels und am nächsten Tag einen Blumenstrauß bringen, ist das wäre wenig. Eine 1:1 Regelung, das funktioniert nicht.
Genau. Im Schnitt müssen also 5 positive Elemente folgen.
Okay, was ist denn mit dem gegenseitigen Desinteresse? Das scheint mir auch so ein bisschen dann so zu sein, wenn es eher in den Negativbereich geht. Also der Mann hat einen neuen Job oder neue Mitarbeiter, neue Kollegen und man hat überhaupt gar kein Interesse und fragt nach. Sowas würde dann ja in den fragt nicht nach. Ja. So etwas würde in den Negativbereich gehen.
Genau, das gibt so ein paar apokalyptische Reiter, so wird das genannt in der Studie. Also, dass man sich streitet, ist ab und zu okay. Mhm. Ne? Nur wenn der eine auf 180 ist und der andere lacht darüber. Ne? Solche Sachen. Das ist schlecht, ne? Weil in gewisser Weise spiegelt in einer Beziehung der andere auch immer die Gefühlswelt des einen
wieder. Also das heißt, hieße dann, ich würde das Thema, über das sich mein Partner möglicherweise aufregt, dann gar nicht ernst genau, nehmen, ernst würde nehmen. Ich es verlachen.
Das wäre so ein apokalyptischer Reiter oder dieses große Desinteresse oder emotional sich zurückziehen vom anderen, das sind die apokalyptischen Reiter.
Also, Sie haben am Anfang der Sendung ja gesagt, Mathe heißt, sich einem Problem stellen, es lösen zu wollen. Und das haben die Kollegen ja versucht zu sagen. Wie löst man eigentlich dieses Problem, sich nicht zu trennen, sondern eben eine glückliche Ehe zu führen? Und die haben eben auch festgestellt, Ehe hat Nebenwirkungen. Welche sind das? Können wir das kurz aufzählen?
Ja, eine wäre wunderbare Nebenwirkung, zum Beispiel für den Mann. Ehemänner leben im Schnitt 9 Jahre länger als Single-Männer. Mhm. Bei den Frauen sind es immerhin noch 6 Jahre.
Ja. Ne?
Dann Männer, die verheiratet sind, trinken im Schnitt etwas weniger, rauchen weniger, arbeiten einen Tick mehr, sind selbstbewusster.
Mhm. Das sind doch schon mal ganz schön viele gute Faktoren.
Wunderbare Faktoren.
Spielt Alter und der Intelligenzquotient eine Rolle?
Ja, also für die Dauer der Beziehung hat man festgestellt, dass die Ehen am dauerhaftesten sind, wo Männer Frauen heiraten oder umgekehrt Frauen Männer heiraten.
Ja.
Also wenn die Frauen ein Tick jünger sind mhm. und intelligenter sind als der Mann.
Ah, okay. Ja. Gut, mal muss ich mal mit meinem Mann klären, ob das bei uns hinkommt. Vom Alter her weiß ich das, IQ müssen wir noch mal klären. Also ich stelle fest, Happy Wife, Happy Life und Ehen sind durchaus gesünder, man lebt länger.
Genau, da haben Sie den wichtigen Satz gesagt, also dass die Frau entscheidet über das Eheglück. Ne? Und deshalb hat dieses britische Bonmot, Happy Wife, Happy Life, hat schon was für sich. Ne? Also als Mann sollte man sehen, dass die Frau in der Beziehung glücklich ist, weil ja. die meisten Scheidungsanträge
meine Worte, Frauen gestellt. Meine Worte, liebe Jungs. Okay, Christian Hesse, gleich klären wir mehr. Was muss man mitbringen, um einen Mathe-Professor glücklich zu machen? Ein Schachspiel, oder?
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Was hätte ich sonst noch mitbringen können?
Oh, Sie hätten meinen Lieblingscocktail mitbringen können.
Oh, naja gut, Sonntagmorgen. Ist der mit oder ohne Alkohol?
Das ist nicht alkoholisch.
Okay, dann mache ich das nächste Mal. Sie verraten mir gleich das Rezept. Ich weiß, lieber Christian Hesse, dass Sie Mathe verrückt sind, aber eben auch Schach lieben als Ausgleich, wenn Sie nicht gerade schlafen, joggen oder einfach nur wohnen. Ich habe das Schachspiel meines Sohnes mitgebracht. Entschuldigung, unser Hund Snoopy hat den einen Bauern ein bisschen angekaut, aber ich hoffe, stört sie nicht in der Konzentration.
Er sieht immer noch wie ein Bauer aus.
Ja, also während wir miteinander reden, ist die Herausforderung, das Spiel zu eröffnen.
gut. Also
scheuen Sie sich nicht.
Sie haben mir die weißen Steine zugegeben.
Nee. Das können wir noch drehen. Moment, ich kann noch auslosen. Gibt es eine, wie losen richtige Schachspiel aus, so wie wir das zu Hause machen?
Hand nach hinten.
Steine in die Hand und nach hinten.
Und dann darf ich auf eine Faust
zeigen. Mache ich gerade, ja.
Dann nehme ich
und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt
50-50. Dann würde ich die Mathe-Gag mit dem Ring nehmen.
Oh, weiß. Oh, da verliere ich immer.
Es ist mein Glückstag heute.
Warum
nicht nur, dass ich bei
da?
Ihnen in der Sendung sein kann. Jetzt habe ich auch noch weiß hier im Schachspiel.
Also weiß verliert aber häufig, ne?
Weiß hat statistisch eine etwas größere Chance zu gewinnen, weil man hat den Anzug, das ist der Anziehende im Schach.
Ich dachte, weil Sie jetzt ein weißes Hemd haben, sind die weißen Steine bei Ihnen. Ich trage ein schwarzes, die dunklen bei mir. Aber fangen Sie an mit der Eröffnung. Ich bleibe ganz ruhig und warte.
Ja, okay, dann mache ich mal die spanische Eröffnung. E2, Aha. E4.
E2, E4, okay. Ich mache die englische.
Nee, ist nicht ganz englisch, sizilianisch.
Ach, aber sizilianisch.
Das ist ja auch mit Feuer, ne? Sizilianisch.
Also das stimmt.
Wunderbare.
Ich merke jetzt schon eine leichte Panik in Ihren Augenwinkeln bei der sizilianischen Öffnung.
Ja, jetzt muss ich schon nachdenken. Und dieses Multitasking, einerseits mit Ihnen zu reden, dann noch über Mathematik nachzudenken und gleichzeitig Schach zu spielen.
Ne? Aber Schachspielen hat auch ein bisschen was mit Mathe zu tun, ne? Man muss ja warten. Und in Ihrem aktuellen Buch Leben hoch 2 haben Sie eines der 31 Kapitel dem Warten gewidmet. Warum eigentlich?
Genau, weil die These des Buches ist, es gibt nur 30 ungefähr große Themen im Leben und Warten ist eines davon. Ne?
374 Tage verwarten wir in unserem ganzen Leben?
So ist es, ja. Genau, in allen möglichen Settings. Ne? Zum Beispiel bei der Postfiliale, im Supermarkt, vor der Kasse. Apropos, Mathematiker haben zum Beispiel auch eine Theorie fürs Warten entwickelt und die hat zum Beispiel ein bisschen was damit zu tun. Also die Länge.
Kurz das Pferd dazwischen.
Ja, die Länge der Warteschlange, ne? Dieses Hin und Her, dieses pulsierende Hin und Her. Manchmal wird sie schnell abgebaut, dann kommt wieder ein ganzer Stoß von Leuten und dann wird sie wieder länger.
Und man selber steht immer in der Schlange, von der man denkt, sie ist die längste.
Ja, das ist die Psychologie der Warteschlange, ne? Dass man immer in der falschen Schlange steht, angeblich nach eigenem Gefühl. Aber das Interessante ist, dass mathematisch eine sehr enge Beziehung besteht zwischen dem Hin und Her, der Länge der Warteschlange und damit, wie sich so ein kleines Teilchen auf einer Flüssigkeitsoberfläche hin und her bewegt, weil es durch die Moleküle angestoßen wird. Und das hat Einstein schon untersucht. Das heißt, man kann Einsteins Gedanken auf die Theorie der Warteschlangen anwenden. Es gibt auch so eine Theorie der Warteschlangen in der Mathematik. Und eine Erkenntnis, ganz tolle Erkenntnis ist, dass zum Beispiel die Schlange in der Postfiliale, also eine lange Schlange, wenn man am Anfang ist, geht man zu einem von mehreren Bedienern, viel effizienter ist als die Supermarktschlange, wo vor jeder Kasse eine eigene Schlange ist.
Mhm. Also das nennt man, glaube ich, heißt es nicht, wir haben jetzt hier sizilianisch und britisch eröffnetes Schachspiel, aber diese Warteschlange hat ja auch einen Namen. Ist das die amerikanische?
Ja.
Lange Schlange läuft auf eine Öffnung zu, die verteilt sich dann aber eben an mehrere Mitarbeiter.
Ne?
Dummerweise in meiner Filiale haben die immer nur einen Mitarbeiter, dann bleibt die Schlange lang. Aber das ist anders. Sind Sie geduldig beim Warten oder kennen Sie das, diese, wie beschreiben Sie es in Leben hoch 2, Wartewut?
Ja, das hat mir mal eine Verkäuferin bei Edeka erzählt, ne, dass es da so auch den Wartewutbürger gibt. Ne? Also Leute, die, wenn sie dann nicht punktgenau richtig in der Reihenfolge behandelt werden, sondern jemand, der vielleicht da, was weiß ich, Schweinebauch bestellt, sich vordrängelt, während jemand anders, der fröhlich gewartet hat, dann plötzlich ärgerlich wird, weil der andere ihm vorgezogen wurde. Ne?
Aber das ist ja ungerecht.
Das ist ungerecht, aber die Verkäuferin sagte mir, sie sei auch schon mal mit so einer Scheibe Käse beworfen worden in so einer Situation. Ne? Und da prägte sie das Wort Wutbürger beim Warten.
Ne? Aber gibt es denn sowas wie eine Wartegerechtigkeit? Also wir haben ja alle das Gefühl, wenn wir im Stau stehen, gibt es ja die, die andauernd die Seite wechseln und dann hoffen, dann doch wieder etwas schneller tatsächlich zu sein. Gibt es Wartegerechtigkeit? Heißt das immer in derselben Schlange stehen oder ist Wartegerechtigkeit, dass sich eben keiner vordrängelt an all denen vorbei, die lange dort stehen und sich in Geduld üben?
Also Wartegerechtigkeit bedeutet eigentlich, dass der zuerst gekommen ist, ne, zum Beispiel in Postfiliale oder Supermarkt, Kasse, dass der auch zuerst bedient wird. Mhm. Bei den Supermarktkassen ist es nicht der Fall, weil Wie gesagt, manchmal ist es so, man stellt sich irgendwo an und dann zieht jemand, der später kommt, fröhlich winkend in seiner Warteschlange rechts an einem vorbei. Ne? Aber in der Postfiliale, wo
gibt's
es nur
bei meinem Schlange Herrn Hahn gibt, im Supermarkt nicht.
In der Postfiliale hat man diese Wartegerechtigkeit. Und dass dieses Kolonnenspringen auf der Autobahn beim Stau ist per se natürlich nicht illegal, ist klar. Damit verschafft man sich Vorteile. Aber mathematisch beweisbar wird auch dadurch der Stau verlängert. Ne?
Warum gibt es denn diese amerikanische Schlange nicht im Supermarkt? Wir stehen alle hintereinander an und verteilen uns dann vorne, so ein bisschen wie am Flughafenschalter, wenn dann der nächste Platz frei wird. Dann wirkt die Schlange ja lange, aber am Ende sind wir alle schneller dran.
Genau. Das liegt teilweise daran, dass die Supermarktbetreiber nicht unbedingt ein Interesse haben, die Leute schnell da durchzuschleusen. Je länger jemand im Supermarkt verbringt, desto mehr gibt er tendenziell aus. Und wenn man da im Wartebereich ist, da sieht man dann noch irgendwie so schön aufgetürmte Kübel, da kann man dann noch, was weiß ich,
Sonderangebot
zugreifen und so weiter. Oder all die Sachen, die man nicht auf dem Zettel hatte, aber man guckt sie sich lange an, dadurch werden sie vertrauter und dann packt man doch noch zu und legt sie auf.
Und Warten ist ja eigentlich auch so ein bisschen so Machtmittel, ne? Das schreiben sie sehr eindrücklich, weil es ist stört, es nervt und damit kann man ja auch Macht ganz klar demonstrieren. Ich habe jetzt schon sehr lange gewartet, Sie sind eigentlich am Zug.
Ah, okay. Also habe ich sozusagen meine Macht ausgespielt jetzt, aber ich musste auch reden.
Ich wollte
es
nur
Sie haben mich in ein Gespräch verwickelt. Das haben Sie jetzt gemerkt. Ne?
Okay. Also, Sie setzen und mal sehen, wohin er greift. So, Sie machen meinen Zug nach. Ich bin geehrt.
Das war nicht nachgemacht. Das war ein anderer Sprecher. Man muss genau bleiben beim Schach.
Ja, das Schachbrett steht hier beim HR3 Sonntagstalk mit Christian Hesse, zwischen Christian Hesse, unserem Gast, dem Mathe-Professor, und mir, der Moderatorin. Herr Hesse, Sie spielen weiß, ich spiele schwarz. Wer ist denn eigentlich am Zug? Wir haben über die Theorie des Wartens gesprochen, während wir Schach spielen. Sie haben jetzt Ihr weißes Pferd gesetzt auf.
Genau.
Für Mathe-Profis, wo ist es?
Springer F3.
Springer F3, okay.
Das heißt, Sie sind am Zug.
Ich bin am Zug und total. Ich bin eher so der offensive Typ und ich entscheide immer so schnell. Ist das ein Problem beim Schach?
Nein, das nennt man Blitzschach dann. Ja? Das ist auch gut, hat auch seinen Reiz.
Ja.
Das geht dann ganz flott hin und her. Und ich würde jetzt einfach mal Ihren Springer schon mal schlagen. Schauen Sie mal.
Zack. Okay.
Weggehabt.
Aber das Gleiche würde ich ja auch mit dem Ihrigen tun.
Ja, wunderbar.
Können wir parallel über Lotto sprechen, weil wir haben ja Wochenende und viele haben wahrscheinlich einen Tippschein ausgefüllt. Und Sie sagen ja als Mathe-Professor, Mathematik kann auch unseren Alltag, ganz normalen Alltag bereichern. Nicht indem wir jetzt über Vektoren und Wurzeln und so weiter sprechen, aber indem wir sagen, Mathe kann vielleicht unsere Ehe verbessern, wir können damit länger leben, vielleicht glücklicher werden. Hat das auch einen Einfluss auf Zahlentippen?
Ja, also man kann mit Mathematik natürlich auch das Lottospiel analysieren, also generell Zufallsspiele und Glücksspiele. Und beim Lotto ist es so, dass jede Tippkombination, jeder Zahlentipp hat dieselbe Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden, nämlich 1 zu 14 Millionen. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Die kann man sich ungefähr so klar machen. Wir sind ja hier in Frankfurt. Ne? Mhm. Stellen Sie sich bitte vor, Frau Schäfer. Ich besorge 14 Millionen 1-Euro-Münzen. Ne? Mhm. Und dann mache ich mir...
Würde ich Ihnen zutrauen?
Ja. Mache ich mir noch für Sie die extreme Mühe, dass ich die entlang der Autobahn von Frankfurt bis Hannover nahtlos aneinander füge. Ne? Und dann sind Sie dran. Sie dürfen irgendwo in Frankfurt losfahren, irgendwo anhalten, ne, an der Autobahn. Aber Vorsicht, ne? Wie gesagt, Autobahn. Ne? Sie dürfen aussteigen und dann eine Münze umdrehen. Ne? Und ich sollte noch erwähnen, ich habe bei diesen 14 Millionen Münzen vorher eine auf der Rückseite markiert.
Oh, ne?
Und wenn Sie durch dieses Umdrehen...
Ich mache nur kurz das Fenster zu, weil...
Dass da keiner hören, was wir hier
sagen. Nein, genau. Dass der Tipp für uns bleibt. Ne?
Ja, also super. Ganz klasse. Also wenn Sie dann durch diese umgedrehte Münze auf die gestoßen sind mit der Markierung, dann ist ein Ereignis eingetreten, das genauso unwahrscheinlich ist wie ein Sechser im Lotto. Oh, so unwahrscheinlich.
Ich werde sofort aus der Tippgemeinschaft austreten, wenn ich denn drin wäre.
Oder noch anders formuliert, wenn Sie das Beispiel mögen, wenn Sie nur 15 Minuten unterwegs sind auf Ihrem Weg zur Lottoannahmestelle, um Ihren genialen Tipp einzureichen, ne, den jetzt niemand hören soll, ne, haben wir das Fenster zugemacht, dann ist die Chance, dabei durch einen Unfall ums Leben zu kommen, ne, genauso groß wie die Chance, 6 richtig im Lotto zu haben. So unwahrscheinlich ist das.
Ich dachte, Sie machen mir jetzt ein bisschen Hoffnung. Nennen mir die richtigen Zahlen, damit ich weiß, wo ich meine Kreuzchen auf diesem Lottozettel machen soll. Gibt es denn Zahlen, die wirklich irgendwie fast jeder immer tippt? Es gibt doch immer dieses Geburtsdatum. Ja. Oder wie erhöhe ich denn meine Chance, dass ich genau von den 14 Millionen die richtigen Zahlen tippe? Kann ich irgendwas weglassen?
Also man kann sich schlau verhalten und nicht so schlau verhalten. Mhm. Ne? Also es gibt auch Studien darüber, wie Leute Lotto tippen. Ne? Also der Trick besteht darin, nicht nur die richtigen Zahlen zu haben, sondern sie auch alleine zu haben. Ne? Ja. Denn wenn man sie mit vielen teilt, dann muss man auch die Gewinnsumme teilen.
Richtig.
Ne? Und so ist es zum Beispiel so, dass 2/3 aller Lotto-Kombinationen nie gespielt werden. Andererseits werden Tippreihen wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 werden Woche für, doch wirklich 20.000 Mal gespielt.
Das ist, als wenn man 1, 2, 3, 4 als Kennwort am Computer eingibt, das ist ja echt dämlich.
Das ist übrigens das häufigste Passwort im Internet auch noch. Das ist die Freude jedes Hackers, ne? Also dieses Passwort.
Aber denken wir jetzt mal schlau. Also wenn wir wissen, die Monate haben 30 Tage, 31 Tage, dann werden ja alle, die einen Geburtstag nehmen, schon irgendwie, was weiß ich, jetzt 16.12. so und so 6 und 9 nehmen als Beispiel.
Genau. Also viele Leute gehen mit Hochzeitstagen oder Geburtstag der Kinder oder eigenem Geburtstag oder Kennenlerntagen oder irgendwelchen anderen relevanten Daten ins Rennen. Und das heißt, da kommt sehr häufig die 19 vor und dann Zahlen bis 12 für die Monate und Zahlen bis 31 für die Tage. Ne? Und deshalb sollte man möglichst große Zahlen auch wählen. Ne? So eine Faustregel ist, die Summe aller getippten Zahlen sollte 164 oder größer sein.
Ne?
Und dann am besten spielt man
tatsächlich. Ich drehe jetzt mal kurz Ihren Ton ab, dass der Tipp nur bei mir
bleibt. Am besten spielt man mit dem Zufall gegen den Zufall.
Das mit heißt, dem Zufall gegen den Zufall.
Gut, alle 49 Zahlen in einen Hut reintun, 6 blind auswählen. Und dann die nochmal vorsichtshalber ankreuzen und gucken, ob da irgendwelche Muster mit verbunden sind auf dem Tippzettel. Weil die werden auch sehr häufig gespielt, so
Muster.
Kreuze.
Ja, ja, ist
und
das gut?
Nein, das ist schlecht, die soll man vermeiden, weil viele Leute die ausspielen.
Ah.
Ja, und dann gibt es dann noch, ja, vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, eine glückliche Geschichte, die im Pech endete. Also es gab diesen Briten, der seit Jahrzehnten immer dieselben Zahlen tippte.
Und dann?
Und es war Valentinstag. Und er kam aus dem Büro und wollte seiner Frau noch und hat aus seiner Frau eine Valentinskarte gekauft. Aber dann reichte das Geld nicht mehr für den wöchentlichen Tipp.
Oh nein.
Dann ist er auf dem Weg nach Hause. Seine Familie sitzt zu Hause, sieht die Ziehung der Lottozahlen und des Vaters Zahlen kommen.
Oh nein.
Ein rauschendes Fest wird schon geplant. Man jubelt. Vater kommt nach Hause, muss gestehen, er hatte das Geld nicht mehr für den Tipp.
Oh,
aber
oh,
seine Frau nahm es locker. Sie sagte, ja, die Valentinskarte hat ungefähr so 2 Millionen Pfund irgendwie gekostet. Aber wie könnte ich ihn nicht mehr lieben?
Oh, eine sehr romantische Geschichte. Ich weiß nicht, ob es bei den meisten so romantisch ausgehen kann. Wenn wir wirklich gewinnen, gibt es darüber eigentlich eine Statistik, macht dann das Geld uns tatsächlich glücklicher?
Also es gibt viele Beispiele von Leuten, die dadurch unglücklich geworden sind. Also vor kurzem habe ich erst, also auch bei meinen Recherchen für dieses Buch, die Geschichte von einem Amerikaner gehört, der 300 Millionen gewonnen hatte. Und 10 Jahre
später. Das würde mich schon stressen.
Ja, das ist stressig, fand ich. Und 10 Jahre später hat er in einem Interview gesagt, er machte diesen Lottogewinn verantwortlich für die Scheidung von seiner geliebten Ehefrau, den Drogentod seiner Enkelin. Und die 300 Gerichtsverfahren, die Leute ihm gegenüber angezettelt hätten.
No? Oh, der Arme, das tut mir leid. Also wir sagen einfach mal, so einen Jackpot zu knacken, auf das ja immer wieder Millionen Menschen hoffen und die alle wissen, dass die Chance 1 zu 14 Millionen ist. Das wird ja mittlerweile sogar gesagt, wenn man Werbung macht für Lotteriespiele. Und trotzdem immer hoffen, sie werden der eine sein. Das verstehe ich bis heute nicht. Es ist aber so, dass die Mathematik noch vieles anderes kann. kann angeblich ja ein bisschen den Neid abbauen. Es kann uns weltoffener machen. Es kann dazu beitragen, dass wir Fairness leben. Ich bin mittlerweile, glaube ich, langsam auf dem Weg. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, nach unserer ersten gemeinsamen Stunde Mathe ein bisschen zu mögen, dass ich diesen Satz jemals sagen würde.
Das dann sind Sie auf einem guten Weg,
ich glaube, kann ich dann nur sagen. Glaube ja. auch. Also ich habe das erste Mal irgendwie keine Panik und das war ein bisschen so...
Keine Angst vor Mathematik oder einem Mathematiker.
Ist eigentlich ganz schön mit Ihnen.
Im Nahbereich sozusagen.
Ja, genau. Nicht, dass ich mich gegen Sie gewehrt hätte als Gast, aber ich habe natürlich Angst gehabt, dass ich den Ansprüchen nicht gerecht wäre. Aber bei so Alltagsthemen halte ich noch ganz gut mit. Also Sie sich verstellen hier stark, lieber Herr Professor, seien Sie ehrlich.
Ja, ich finde es sehr mutig von Ihnen, einen Mathematiker in eine Sendung einzuladen.
Überhaupt
da kriegen Sie
nicht.
Schon mal 100 Treuepunkte von
ja,
mir.
Ja, genau. So, wer ist eigentlich dran mit Sätzen hier beim Schach?
Ja, ich komme mal mit dem Läufer raus.
Das Schöne ist doch, wenn man einen Gast beim HR3 Sonntagstalk hat, der Multitasking ist, ja, der mit mir Schach spielt, über sein neues Buch spricht und uns allen Lust macht auf Mathe. Lieber Christian Hesse, momentan sind beide unsere Pferde schon weg. Ich weiß nämlich, dass Sie nicht nur Mathe mögen und sich für Zahlen interessieren, sondern eben auch gerne Schach spielen. Von daher habe ich das Schachspiel meines Sohnes, Entschuldigung, es ist schon so ein bisschen abgekratzt und abgegrabbelt. Aber
Patina,
es wird benutzt.
Ja.
Es hat Patina. Wer ist eigentlich dran?
Sie sind jetzt dran.
Habe ich Ihnen nicht, nachdem Sie mir das Pferd weggenommen haben, Ihr Pferd?
Ich habe dann Läufer C4 gespielt.
Ach so, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Ja, dann ist das ja für mich gar kein Problem. Dann würde ich jetzt mal so etwas machen.
Okay.
Ja. Ich merke schon, Sie F6. Sind irritiert. Sie können F6 immer sagen. Ich kann das nicht sagen, weil die Zahlen da schon, glaube ich, abgerubbelt sind. Wer hat Ihnen das Schachspiel beigebracht?
Das war mein Vater. Da war ich so 7, 8 Jahre. Und dann kam damals dieser Wettkampf Bobby Fischer gegen Boris Spassky, das Match des Jahrhunderts. Das hat dann mich und viele andere meiner Generation auch dann fürs Schach
gespielt. Ist natürlich auch so ein bisschen ein Klischee, ne? Ein Junge, der sich für Mathe begeistert, spielt auch Schach.
Ja, das stimmt.
Waren Sie mit 14 der Nerd mit dem Lederkoffer mit dem Zahlenschloss?
Ich war wahrscheinlich der Nerd, aber Lederkoffer konnte ich mir nicht leisten. Also ich war dann irgendwie eine andere Art von Nerd, aber möglicherweise war ich schon ein Nerd.
Schlimmste Klischee, was Sie jemals über Mathematiker gehört haben?
Also das schlimmste Klischee ist über extrovertierte Mathematiker. Wissen Sie, was ein extrovertierter Mathematiker ist? Er schaut auf Ihre Füße, wenn er mit Ihnen spricht.
Och. Ich mag irgendwie Mathematiker.
Ja, ich auch. Ja. Also ich muss gestehen, ich hoffe jetzt verletze ich nicht zu viele Leute, aber ich fühle mich unter Mathematikern viel wohler, als ich mich zum Beispiel unter Juristen fühle. Mhm. Ne? Und ich fühle mich unter Schachspielern viel wohler, als ich mich zum Beispiel unter Golfspielern fühle.
Aber ehrlich gesagt, in diesem Sommer ist ja bei der WM Deutschland recht rasch ausgestiegen und ausgeschieden. Aber wir haben ja eigentlich auch eine Art Goldmedaille gewonnen, nämlich die Fields-Medaille mit einem jungen Mathematiker.
Ja, genau.
Der ist erst 30, lehrt in Bonn, Peter Scholze. Das wird nicht so gefeiert wie zum Beispiel eine Weltmeisterschaft im Fußball. Ja, warum sind uns die denkenden Köpfe in unserem Land, die wir ja haben, gar nicht so präsent?
Na gut, einerseits sind wir natürlich so das Land der Dichter und Denker. Ne? Interessanterweise, wenn es um Denker geht, denken viele Leute eher so in Richtung Philosophen, so Hegel und Schopenhauer, und nicht in Richtung Mathematiker wie Gauss und Einstein und so. Ne?
Fields-Medaille, für alle, die es nicht wissen, wird alle wie viele Jahre?
Alle vier Jahre. An bis zu 4 Mathematiker. Der letzte Deutsche, der ihn bekommen hat, ist natürlich jetzt Peter Scholze gewesen. Aber davor gab es eine riesige Lücke von knapp 30 Jahren.
Unglaublich. Also eine große Leistung auch für die Lehre dann in unserem Land?
Ja, große Leistung, junger Mann. Extrem reine Mathematik, die sich auch nicht so breitenwirksam darstellen lässt. Ne? Und er hat selbst gesagt, so das Publikum, das er hat für seine schwer lesbaren Arbeiten, ist so eine einstellige Anzahl, ne, weltweit.
Ne. Weltweit?
Solche Sachen habe ich auch schon publiziert, vor längerer Zeit jetzt. Ne. Aber es ist auch schön, ab und zu mal ein Publikum zu haben, ne, das sich nicht im einstelligen
Bereich bewegt. Ich glaube, dass das mit den eher populär mathematischen Büchern sicherlich leichter ist. Aber wenn man arbeitet und forscht und jeden Tag sich dieser Lehre widmet und weiß, die Interessenten liegen im einstelligen Bereich, ist das manchmal ein bisschen frustrierend?
Es kann frustrierend sein, aber man hat natürlich auch die Glücksgefühle, dass man sich bis ganz vorne an die vorderste Front von irgendwas gearbeitet hat, wo dann naturgemäß die Luft sehr dünn ist und wo man fast der Einzige ist, der die Sachen noch intellektuell durchdringen kann. Das kann auch schön sein.
Wenn Sie in Stuttgart lernen, können Sie mir das erklären, womit Sie sich beschäftigen?
Ja, also mein Gebiet in der Mathematik ist die Mathematik des Zufallsgeschehens. Das ist die Stochastik, das ist das Fachwort dafür. Und wir versuchen im Zufall Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. Denn auch der Zufall ist nicht regellos. Er hat Muster, er befolgt Gesetze, Gesetz der großen Zahlen zum Beispiel und solche Sachen. Und ja, man kann auch sehr viel mit dem Zufall machen. Also sehr viele Techniken in der Mathematik sind zufallsgesteuert.
Hat das einen Alltagsbezug? Also berechnen Sie dann, wie viele Brücken, die gebaut wurden in den 60er Jahren, jetzt zufällig anfangen zu bröckeln? Oder womit beschäftigen Sie sich konkret? Sind das dann Themen, die einen Einfluss haben auf unser aller Alltag? Oder ist das etwas innerhalb der reinen Mathematik?
Also ich bin sehr anwendungsorientiert als Mathematiker. Und ich beschäftige mich mit der Aktienkursdynamik. Also Aktienkurse befolgen zwar das Gesetz von Angebot und Nachfrage, die Preise, wie sie steigen und fallen. Aber wenn man, sagen wir mal, im Fernsehen diese Zickzackkurven sieht, dann sieht das so aus, als sei das ein reiner Zufallsprozess. Mhm. Und es ist tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel eine ganz lange Serie von Münzwürfen habe und für jedes Mal, wenn Kopf kommt, mache ich einen kleinen Zacken nach oben, für jedes Mal, wenn Zahl kommt, einen kleinen Zacken nach oben, unten. Und dann kann ich diese Münzwurffolge in auch so eine Zickzackkurve übersetzen.
Aber Sie werfen ja die Münze vielleicht anders als ich. Sie werfen es mit der linken Hand, ich mit der rechten. Ich werfe vielleicht höher, Sie werfen vielleicht niedriger. Das hängt ja auch von Umständen ab.
Oder man lässt
ab.
Einen Computer werfen zum Beispiel. Ne? Aber das Interessante ist, dass sich diese festgelegte Kurve der Aktienpreise statistisch in etwa so verhält wie die Kurve, die ich kriege, wenn ich eine Münzwurffolge in so eine Zickzacklinie übersetze. Mhm. Das heißt also, man kann Aktienkurse mit Zufallstechniken analysieren und sich dann zum Beispiel fragen, ja, ist das reiner Zufall? Welche Art von Zufall ist das? Ist es so wie, ja, wie beim Fußball Tore fallen, das ist ja auch eine Art von Zufall, oder wie an einer Kreuzung Unfälle passieren, das ist wieder eine andere Art von Zufall und so weiter. Und dann kann man so Strukturelemente herausarbeiten, die man dann auch für Prognosen verwenden kann.
Wenn Sie auf einen Grillabend gehen und versuchen, das jemandem zu erklären, wie lange bleiben die Leute stehen und hören zu?
Na gut, wenn man sich als Mathematiker outet auf Partys, dann
ist man schnell allein in der Küche.
Nein. Standardreaktion erstmal, oh Gott.
Dann fängt doch jeder erstmal an, von sich zu erzählen. Machen Sie das mit Ihrem Partner, tauschen Sie jetzt Ihre Erfahrungen zum Thema Mathe aus und seien Sie dann wieder offen für Christian Hesse und mich hier im hr3 Sonntagstalk. Zu mir gelaufen ist nicht zu Fuß, sondern ich glaube mit dem Wagen. Ne? Mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk, Christian Hesse, ein Schachfan. Damenopfer hieß er eines Schachbuch und das zweite?
Expedition in die Schachwelt.
Expedition in die Schachwelt. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe das abgeranzte Schachspiel meines Sohnes einfach mal mit. Und Sie sind am Zug, denn wir spielen Schach und unterhalten uns hier gleichzeitig über Mathematik. Für mich kein Problem, wie Sie natürlich wissen, dann liebe hr3-Hörer, aber der Herr Professor kommt hier ein bisschen unter Stress.
Dame H5.
Und sitzt, oh Schach. Gott, das ist
und
ja Schach.
Ein erstes Schachgebot.
Ach, kein Problem, da stelle ich mal den Bauern davor. Dann kommt der nochmal von da. Ah, ja, den Trick kenne ich.
So. Das geht leider nicht. Das sind
Ach,
Läufer.
Das geht ja nicht. Die Läufer
Sie führen eine ganz neue Schachregel ein.
Man muss einfach mal offen sein für was
ja,
Neues.
Genau,
so, kann man eigentlich das Risiko irgendwie vermessen, dass ich nicht verliere? Denn man kann ja vieles laut Ihrem neuen Buch Leben, einfach nochmal Leben hoch 2, vermessen. Sie versuchen uns ja die Mathematik ein bisschen näher zu bringen für all unsere Alltagsthemen. Ja? Dass Mathe ein Abenteuer im Kopf ist, wissen viele von uns. Aber Sie haben uns eine Art mathematische Gebrauchsanweisung für den Alltag geliefert. Nehmen wir das Beispiel Reisen. Hatten, glaube ich, viele jetzt rund um die Ferienzeit.
Ja, Also generell ist unser ganzes Dasein ja ein Dschungel oder ein Garten von Risiken und Chancen, mhm, in gewisser Weise. Und manche Dinge sind riskanter als andere. Ne? Also beim Reisen zum Beispiel es hatte sich mittlerweile rumgesprochen, dass Fliegen ganz okay ist, also weniger riskant als zum Beispiel Motorradfahren. Mhm. Ne? Aber die Frage ist, um wie viel? Ne?
Ja.
Und Mathematiker haben für Risiko eine Einheit eingeführt, die heißt Mikromor.
Mikromor.
Mor ist M-O-R-T, das französische Wort für Tod. Mhm. Und Mikro heißt ein Millionstel. Ne? Mhm. Das ist also ein Millionstel statistischer Tod. Und um das mal klar zu machen oder zu verdeutlichen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein 25-Jähriger den Tag nicht überlebt, also er steht morgens auf, wie wahrscheinlich ist es, dass er den Abend nicht erlebt, die ist ziemlich genau ein Mikromor.
Mhm. Das ist 1 zu 1 Million.
1 zu 1 Million, genau.
Und zum Beispiel einem 10-Jährigen?
Das ist interessant, dass Sie das fragen, weil das 10-jährige Lebensalter ist das unriskanteste oder risikoloseste überhaupt.
Ehrlich?
Es gibt kein weniger.
Aber die schwimmen doch und fahren Skateboard und Fahrrad, oder?
Ja, aber sie haben all diese Kinderkrankheiten überstanden. Sie nehmen noch nicht so am Straßenverkehr teil wie dann Ältere mit Motorrad und so weiter. Sind noch behütet und beaufsichtigt von Eltern. Ah. Und sind noch größtenteils gesund. Und dann nimmt es aber pro Jahr um 7% zu. Also wie gesagt, beim 25-Jährigen ist man schon bei 1 Mikromor, beim 35-Jährigen schon bei 3 Mikromor.
Sagen Sie es nicht, wann das riskanteste Lebensalter ist?
Es steigt dann immer weiter an. Also graduell, je älter man wird, desto riskanter wird es. Also bei 90-Jährigen, das ist eine Zahl, die ich auch noch im Kopf habe, ist es zum Beispiel 500 Mikromor. Und das erinnert mich auch an eine Geschichte von 3 sehr betagten Brüdern, die alle die so auf die 90 zugingen. Die beiden Älteren starben leider am Abend ihres 90. Geburtstages. Und das hat den Jüngeren veranlasst, sich zu seinem eigenen 90. Geburtstag jede Party und jedes Stelldichein zu verbieten. Und er hat dann einfach in den nächsten Wochen punktuell einige Leute empfangen und so die Kontakte auf eine halbe Stunde beschränkt. Und er wurde auch über 100 Jahre alt.
Ah, sehen Sie, das ist doch nicht schlecht. Aber wenn Sie sagen, das Leben ist ein Dschungel, eben auch ein Dschungel von Entscheidungen. Wir können ja Entscheidungen treffen, die unser Leben positiv beeinflussen oder eben negativ, vielleicht auch unser Lebensrisiko minimieren oder eben erhöhen. All diese Mikroentscheidungen, die wir ja treffen, können wir die eigentlich beeinflussen? Kann man dort das Risiko minimieren? Hat das was mit Erfahrung zu tun?
Ja, also man könnte nochmal da dieses Reisen betrachten. Also man kann sich da zum Beispiel fragen, wie lang kann ich mit den einzelnen Beförderungsmitteln unterwegs sein, also reisen, bis ich ein zusätzliches Mikromor beisammen habe. Und beim Fliegen sind das 12.000 Kilometer. Ich kann also 12.000 Kilometer reisen, also fliegen, und dann gibt es ein weiteres Mikromor. Beim Bahnfahren sind es 10.000 Kilometer.
Auch ganz schön viel.
Auch viel, ja. Autofahren nur 500. Motorradfahren.
500 Kilometer.
Ja, 500 Kilometer. Mhm. Autofahren habe ich ein weiteres Mikromor beisammen an Risiko. Beim Motorradfahren sind es nur 10 Kilometer.
Oh.
Also man könnte sagen, dass Fliegen das sicherste Beförderungsmittel ist. Aber es stimmt nicht ganz. Denn absolut sicherste Beförderungsmittel ist der Aufzug. Nur, man kommt damit zu schlecht in Urlaub.
Ne? Ja, das stimmt. Es sei denn, man will Urlaub bei den Nachbarn machen.
Ja,
kann die Mathematik uns eigentlich auch weltoffener machen? Ein bisschen Fairness lernen und den Neid minimieren? Das ist ja etwas, was Sie ansprechen. Das macht mich ein wenig neugierig. Vielleicht bauen wir das noch ein. Ja, was soll man machen mit einem Mathe-Gast, der vorne mit den Kollegen steht und sich Mathematiker-Witze erzählt, während ich hier schon wieder live auf Sendung bin und eigentlich denke, Christian Hesse könnte jetzt mal wieder reinkommen, denn unser Schachspiel läuft hier ja gerade noch. Ja, ich merke, Sie haben sich entspannt. Es ist ja Ihr erster Radioauftritt. Mittlerweile laufen die Mathe-Gags da draußen, wie ich höre.
Wir haben uns Mathematiker-Witze erzählt.
Ja, habe ich ja mitbekommen. War einer dabei, den Sie noch nicht kannten?
Ja, das war ganz
der mit dem Fahrrad?
Der mit dem Fahrrad, ja.
Ja, okay. Bedient ein bisschen das Klischee, ne, dass Mathematiker immer nicht so mit Frauen umgehen können.
Und da fühle ich mich jetzt auch frisch gestärkt, einen neuen Zug
zu machen. Ja, ich merke schon, Sie greifen hier so ein bisschen an. Das macht mir aber gar nichts, weil ich habe ja eigentlich gar nichts mehr, was ich da gegensetzen kann. Oder habe ich noch was? Ich komme von der anderen Seite mit den Bauern und bedrohe ihre Dame. Wir haben ja beide noch gesagt, wir wollten Vektoren, hatten wir schon besprochen. Wir machen ja heute ein bisschen Lust auf Mathe, ohne dass wir richtig über Mathe reden. Ne? Also die Ameise und die Vektoren, das habe ich mir schon mal gemerkt vom Anfang der Sendung. Wunderbar. Wer das verpasst hat, muss noch mal im Podcast reinhören. Wir wollten noch mal, worüber wollten wir eigentlich noch mal sprechen? Über Vermessung?
Wir können über Gerechtigkeit sprechen.
Ja, Gerechtigkeit ist eine gute Sache. Das habe ich nämlich gefragt. Macht Mathe die Welt ein bisschen gerechter?
Na gut, es gibt ja so Techniken, um Gerechtigkeit herzustellen. Und die werden schon seit Tausenden von Jahren verwendet, wie zum Beispiel Abwechseln. Mhm. Also nehmen wir an, eine Mutter hat 8 Muffins gebacken für ihre Zwillinge. Ne? Und die sollen die dann untereinander aufteilen. Ne? Ja. Und die sind jetzt unterschiedliche Größe.
Also würde ich sagen, der eine fängt an und dann der andere.
Genau, also wird ausgelost, wer anfängt und dann immer nacheinander. Aber Abwechseln ist fundamental unfair.
Aha.
Ja, dann schauen Sie mal.
Warum?
Das erste Kind nimmt sich den größten Muffin, kann das zweite nur den zweitgrößten nehmen. Also bei diesem Paar ist das erste Kind im Vorteil. Und beim zweiten Paar aber auch, weil das erste Kind kann dann wieder den nächstgrößeren nehmen und das zweite Kind ist wieder mit dem nichts kleineren Muffin.
Also der am Platz 2 startet, hat eigentlich immer einen Nachteil.
Immer einen Nachteil, in jedem Paar.
Aber beim Elfmeterwechsel schießen zum Beispiel bei der WM, wechselt man sich doch auch ab.
Ja.
Ist das auch ungerecht?
Das ist total ungerecht, weil statistisch gesehen die Mannschaft, die den ersten Schuss macht, gewinnt mit 60%iger Wahrscheinlichkeit. Mhm. Das, über Tausende von Elfmeterschießen ist das statistisch erwiesen. Ne? Das ist also 60-40, den allein dieser Münzwurf, den der Schiedsrichter am Anfang macht und eine Seite wählen lässt, ob sie schießen will oder als zweites schießen will. Und in keiner anderen Sportart wird durch einen simplen Münzwurf so ein Ungleichgewicht.
Also das gilt für jede Thekenmannschaft, für jede E-Mannschaft, für alle, jede Schulmannschaft. Genau. Wenn ihr die Münze werft und ihr dürft wählen, wählt immer?
Zuerst schießen.
Okay. Ne?
Und die Tennisspieler, die sind da schon einen Tick weiter, weil wenn es da einen Tiebreak gibt, dann geht das nicht mit Abwechseln, sondern einer schlägt zuerst auf, dann darf der andere zweimal aufschlagen.
Mhm. Dadurch gleicht sich das wieder aus.
Dadurch gleicht sich das aus. Man kann es noch gerechter machen, dann führt das auf kompliziertere mathematische Strukturen.
Na, das können Sie ruhig mit mir besprechen, wenn der nächste Song läuft.
Ja, okay.
Das oder trauen Sie mir das nicht zu. Aber das Leben ist eben ja nicht immer gerecht. Wo kann denn dann die Mathematik dort eingreifen? Also das ist dann ja immer eher rückwirkend. Nachdem ich nach dem Muffin gegriffen habe, weiß ich, es ist ungerecht. Kann man auch vorausschauend gerecht handeln? Eigentlich ein guter Gedanke, oder?
Oh, jetzt
mein Gott. Wenn Sie meine Stelle frei haben an Ihrem Institut, sagen Sie mir Bescheid.
Kann ich meinen Publikumsjoker anrufen? Oder ist das ein anderes Sendung? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also so eine komplizierte Frage hat mir fast noch niemand gestellt. Aber natürlich, man kann mit Mathematik auch in die Zukunft schauen. Das machen ja auch zum Beispiel in allen Bereichen werden Prognosen erstellt, wie zum Beispiel bei der Wettervorhersage. Ne? Und die sind auch schon mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Ne? Wenn es zum Beispiel heißt, morgen um 18 Uhr Frankfurt, 70%ige Regenwahrscheinlichkeit.
Oder ne? Wahl in Hessen haben wir zum Beispiel.
Genau, Wahl in Hessen um 18 Uhr wird schon die Prognose erstellt. Und die ist sowas von genau, ne, mittlerweile, dass es dann nur noch Abweichungen im Zehntel Prozentpunkt gibt. Mhm. Ne?
Also könnte man diese Formel wissen, dann weiß man, gehe ich auf die Wahlparty oder nicht. Ne?
Ja.
Oder muss ich mein Gesicht schon vorher ein bisschen in den Griff bekommen und bin nicht so erstaunt um 18 Uhr, wenn meine Wahlergebnisse vielleicht nicht so gut sind. Aber was heißt das denn zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe und lass ein Gewebe untersuchen? Dann gibt es ja auch eine Wahrscheinlichkeit, da gibt es ein gutartiges oder ein bösartiges Ergebnis. Kann man das auch auf die Medizin anwenden?
Ja, also jetzt haben wir natürlich ein sehr ernstes Thema, da will ich versuchen, auch ein bisschen ernster zu besprechen. Also nehmen wir mal an, Brustkrebs ist ja heute eine der häufigsten Todesursachen von Frauen um die 50. Mhm. Und es ist tatsächlich so, und das sind jetzt gesicherte Zahlen, dass 8 von 1000 dieser 50-jährigen Frauen davon betroffen sind. Dafür gibt es die Mammographie, nicht? Also ein breitenwirksames Screening mittlerweile, also seit einigen Jahren auch schon. Und da kann man sagen, hat eine Frau Brustkrebs und zeigt es das Mammogramm in 90 von 100 Fällen. Aber auch bei 7 von 100 Frauen ohne Brustkrebs. Das ist die Falschpositivrate.
Ne? Also dadurch, dass wir es mittlerweile so gut screenen und scannen können, gibt es auch sogenannte, wie nennt man dann Ergebnisse? Sind es dann
das sind falsch-positive
Ergebnisse. Falsch-positive Ergebnisse. Okay. Ne?
Und wenn man die jetzt vergleicht mit der Häufigkeit, dass 50-jährige Frauen erkrankt sind, dann kann man also sagen, dass diese Falsch-Positiv-Rate 10-mal höher ist als das Vorkommen von Brustkrebs. Und anders gewendet bedeutet das, wenn ich tatsächlich einmal als 50-jährige Frau ein positives Mammogramm haben sollte, auf keinen Fall in Panik verfallen. Denn nur eine von 10 Frauen mit positivem Mammogramm hat tatsächlich Brustkrebs.
Also 1000 Frauen werden untersucht, bei 8 ist vielleicht das Ergebnis positiv. Das heißt ja auch schon mal 992 haben kein Ergebnis. Und bei denen 8 kann es auch immer noch eine positiv-negativ Ergebnis sein?
Ja, also man muss das so sehen, 8 von 1000 haben tatsächlich Brustkrebs, aber von diesen 992, die es nicht haben, wird eine ganz große Zahl auch ein positives Mammogramm kriegen, weil diese Falsch-Positiv-Rate ist eben 7% und das sind sehr viele. Ne? Also dann unter allen, die positive Mammografien bekommen haben, ist nur ein ganz geringer Teil tatsächlich betroffen von Brustkrebs. Ne?
Also erstmal ruhig bleiben?
Ja, genau. Also die Faustregel ist, die meisten Alarme sind tatsächlich falsche Alarme zum Glück. Das wird in jeder Mediziner bestätigt.
Und die, die es dann haben, sind hoffentlich dann in guten Händen und es wird frühzeitig erkannt, denn es ist ja ein Verfahren, es frühzeitig zu erkennen. Aber das ist natürlich auch eine Erkenntnis, dadurch, dass die Medizin immer besser wird, erkennt man etwas in einem sehr viel früheren Stadium und kann es dann hoffentlich eben auch behandeln. Ist so ein bisschen wie bei den Feuermeldern, ne? Die immer wieder angehen und oft ist ja nichts, aber manchmal ist dann ja wirklich was und dann braucht man eben eine gute Therapie, einen guten Arzt. Ich bin dran beim Schach, beim Letzten und das mache ich, während der Song jetzt läuft. Christian Hesse ist unser Gast hier heute im hr3 Sonntagstalk und sagt, wie die Liebe und die Musik hat die Mathematik die Gabe, Menschen glücklicher zu machen. Bei mir funktioniert es heute ein bisschen. Wir haben etwas gelernt. Ich war, glaube ich, so ganz offen und neugierig. Ich habe mich nicht gesperrt gegen die Mathematik wie viele, viele Schuljahre hindurch. Und für viele Hessen hat ja die Schule jetzt seit einer Woche wieder begonnen. Wir haben unsere Sendung damit auch angefangen. Können wir denen noch einen Tipp geben, wenn die jetzt vielleicht nach einer Woche merken, das wird vielleicht nicht mein Lieblingsfach? Sie lehren Mathematik in Stuttgart. Ja. Haben Sie einen Tipp für die Schüler?
Also ich habe vielleicht sogar zwei oder drei Tipps. Erstens am Ball bleiben. Nicht aufgeben, sagen wir mal, die ersten zwei, drei Monate verschnarchen und dann hoffen, kurz vor der Arbeit oder so, Klausur, kann man alles innerhalb einer Woche nachholen. Das ist generell ein Tipp für die Mathematik, sich nicht abhängen zu lassen.
Dranbleiben.
Genau, weil in der Mathematik bauen die Dinge aufeinander auf. Es ist nicht so wie Biologieunterricht, wenn dann irgendwann statt übers Buschwindröschen, übers Kaninchen gesprochen wird, kann man wieder neu anfangen bei Null. Ne? Mhm. Sondern Mathematik, da bauen die Vektoren auf den Zahlen auf, die Tensoren da bauen auf den Vektoren auf und so weiter. Dann, wenn man Schwierigkeiten hat, sich in kleinen Gruppen zusammenschließen. Mhm. Ne? Weil oft ist es so, die Schwierigkeiten, die der eine hat, die hat der andere nicht. Der kann es dann der Gruppe erklären. Und das, was man selbst verstanden hat, kann man dann selbst anderen wieder erklären. Dann steht man auch diesem ganzen Berg komplizierter Mathematik nicht so ganz mutterseelen alleine gegenüber.
Also Rückzug ist natürlich immer leichter, zu nörgeln, zu maulen und den Kopf unter der Decke zu verstecken. Aber eben Eigeninitiative zu ergreifen und sich eine Gruppe zu suchen, klingt logisch, wenn es alles aufeinander aufbaut. Wir haben eben, während Kim Wilde lief, nochmal gesagt, es gibt ja auch so Faustregeln, die kennen wir alle, der eine oder andere hat die aus der Familie mitbekommen, aber auch die Mathematik liefert ja erstaunlicherweise Faustregeln fürs Leben. Und dies ist unsere letzte Gesprächseinheit heute. Sagen Sie uns doch noch mal zwei oder drei,
okay,
lieber
wir
Herr
hatten ja
Professor
auch schon,
Dr. Hesse.
Ja, gerne. Wir hatten ja auch schon angefangen mit einigen Faustregeln. Das ist auch der Sinn des Buches. Eine extrem komplizierte Wirklichkeit, die wir hier alle leben müssen und in der wir navigieren müssen. Und die oft zu schwer ist für genaue Analysen und auch zu zeitraubend, auf Faustregeln zu verdichten. Mhm. Wie zum Beispiel die Faustregel, die wir ganz am Anfang besprochen haben. 90% der Ehen, die diese 5-zu-1-Formel bedenken, ist stabil. Oder abwechselnd ist unfair. Oder die meisten Alarme sind falsche Alarme. Und jetzt habe ich vielleicht noch zwei neue Faustregeln. Das ist eine für die amerikanische Präsidentschaftswahl. Die ist statistisch gesichert über mehr als 100 Jahre. In 90%, in 9 von 10 Fällen gewinnt einfach der körperlich größere Kandidat.
Ja, man könnte sich den ganzen Wahlkampf. Wenn in Florida keine Zahlen gefälscht werden, wie das ja schon mal vor ein paar Jahren passiert ist, okay, wie groß ist Donald Trump? Und wir haben ja noch keinen richtigen demokratischen
Gegner. Donald Trump ist recht groß.
Der ist sehr, sehr groß. Ne? Okay.
Ja, genau.
Obama war auch groß, aber dessen Zeit ist ja jetzt schon vorbei. Ja,
also in 9 von 10 Fällen gewinnt einfach der körperlich größere der beiden.
Fußball, wichtig vielleicht für alle Eintracht-Fans.
Ja. Also wichtig ist natürlich immer die Abschlusstabelle am Saisonende. Ne? Da sieht man, wer Meister ist, wer absteigt. Diese Tabelle in der Reihenfolge hat einen sehr engen Zusammenhang mit dem Wert des Kaders der Mannschaften am Saisonanfang.
Klar, wer viel Geld hat und die teuren Spieler einkauft, der ist schon mal im Vorteil.
Das heißt, wenn man eine Rangliste macht, Wert der Kader der Mannschaften am Saisonanfang, gibt es in Bezug auf die Abschlusstabelle der Bundesliga ein halbes oder dreiviertel Jahr später nur einen geringen Abweichung.
Wissen wir schon, wer im nächsten Sommer dann abscheidet. Ja, dumm gelaufen für den HSV. Wir haben zum Schluss noch unser Spiel Hand aufs Herz. Ja, das sind immer so ein bisschen kurze Check-up-Fragen. An diesem Fall an den Mathematiker Christian Hesse. Hand aufs Herz, waren Sie gut im Sport?
Ja.
Echt? Hand aufs Herz, Sie mögen bestimmt auch Musik. Wie viele Mathematiker?
Ja, ich mag Musik, aber ich habe schon so einen eigenen Musikgeschmack. Also klassische Musik mag ich eigentlich eher nicht, sondern eher so Rock und Pop, 70, 80 Jahre, Bruce Springsteen und so.
Hand aufs Herz, wer wird unser Schachspiel gewinnen?
Und, Sie müssen zugeben, Frau Schäfer, dass ich schon 2 Figuren entwickelt habe und Sie haben bisher nur Bauernzüge.
Ja, ja, das stimmt. Der Läufer und Ihre Dame ist schon ganz weit vorne. Ich bin da etwas schüchtern noch. Hand aufs Herz, bei Unipartys, stimmt das, dass im Fachbereich Mainz das immer gute Mathematikerpartys waren?
Fachbereich Mainz habe ich noch nie an Unipartys teilgenommen.
Sie leben in Mannheim, Hand aufs Herz. Hat das was mit den Quadraten zu tun in der Innenstadt?
Das hat letztendlich damit nichts zu tun, aber natürlich, es passt irgendwie, ne, dass ein Mathematiker in einer Quadratestadt wohnt.
Gibt es einen Tipp, ganz kurzen, für alle Mattendeppen, um das, diese faszinierende Welt, die Sie ja so bereichert, zu kapieren?
Ja, einfach weltoffen den neuen Dingen sich aussetzen.
Es war sehr schön mit Ihnen, lieber Christian Hesse. Ich lege vielen Ihr neues Buch ans Herz, Leben hoch 2 und Podcast kann man nochmal nachhören. Ihnen einen schönen Sonntag.
Ihnen auch. Tschüss. Herzlichen Dank, Frau Schäfer.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.